NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. September 1836. Der Todestag des Dramatikers Christian Dietrich Grabbe.
Zertrümmern. Mit den Trümmern ein Trümmerwerk erbauen. Das kann der Mensch. Aus nichts schafft Gott. Wir schaffen aus Ruinen. Erst zu Stücken müssen wir uns schlagen, ehe wir wissen, was wir sind und was wir können.
Wer spricht? Ein Desillusionierter, so viel ist gewiss, ein Verbitterter. Seine Sätze wirken zeitlos, hart, unerbittlich. Welchen Krieg hat er miterlebt? Die Gemetzel in Ex-Jugoslawien? Das Massensterben im Zweiten Weltkrieg? Weit gefehlt. Die Sätze sind fast 200 Jahre alt.
Haben denn die Schlachten, hat der Ruin der Völker nur den Zweck von Märchen, die erfunden zur Belehrung? Jammer über uns. Denn die Geschichte hat die Menschheit nie gebessert.
Bei Grabbe wird das ins Extreme gesteigert. Es ist ein Nihilismus. Und dieser Nihilismus ist eben weniger aufbauend auf einem pessimistischen Menschenbild, sondern eher auf einem pessimistischen Geschichtsbild.
Dr. Rolf Füllmann, Germanist an der Universität zu Köln.
Das große Ganze, selbst in einem nationalistischen Sinne, das wird sehr, sehr skeptisch gesehen, was seine Sinnhaftigkeit angeht. Geschichte ist ein mörderischer Prozess, in dem also selbst die größten Beispiele Napoleon untergehen.
Die großen Feldherren waren die bevorzugten Bühnenhelden Christian Dietrich Grabbes, so der Karthager Hannibal oder der Cherusker Fürst Hermann, der in der berühmten Hermannschlacht im Jahre 9 nach Christus gegen den Römer Varus siegte. Mit ihnen wollte Grabbe in den 1820er und 30er Jahren die deutschen Theater erobern. Und doch wurde der visionäre Dramatiker, der heute seinen festen Platz in der Literaturgeschichte hat, von seinen Zeitgenossen nicht erhört. Albtraum Heimat. Unter Detmold, der kleinen Residenzstadt am Fuß des Teutoburger Waldes, litt Christian Dietrich Grabbe zeitlebens. 1801 wurde er buchstäblich ins Detmolder Zuchthaus hineingeboren, wo sein Vater als Aufseher arbeitete. Lange blieb er ein kränkelndes, isoliertes Kind und flüchtete sich in die Literatur.
Mein Malheur besteht einzig darin, dass ich in keiner größeren Stadt, sondern in einer Gegend geboren bin, wo man einen gebildeten Menschen für einen verschlechterten Mastochsen hält.
Wenn man aus einer solchen Kleinstadt kommt und deren Enge spürt, immer spürt, weil ein genialischer Mensch spürt einfach solch eine Enge, er kann sich dort nicht entwickeln, wird natürlich die Umgebung schnell zum Feind und er selbst wird auch der Umgebung zum Feind. Es gibt ja immer dieses doppelte Verhältnis. Er ist fremd in der Stadt und er ist diesen Menschen fremd.
Jörg Auffenanger, Autor der Grabbe-Biografie »Das Lachen der Verzweiflung«.
Er war ja jemand, der zwar einerseits sehr großkotzig war, ein Protz war, aber andererseits ein unglaublich schüchterner, zurückgezogener Mensch.
Mit 19 Jahren kehrte Christian Dietrich Grabbe Detmold den Rücken. Dank eines Stipendiums der Fürstin Pauline zur Lippe studierte er in Leipzig die Rechte und wechselte 1822 nach Berlin. Die Kneipen zogen Grabbe allerdings mehr an als der Hörsaal. Auch das eigene Schreiben war wichtiger. Sein erstes Drama, Herzog Theodor von Gotland, provozierte. Grabbe sprengte die klassische Dramenform, stellte menschliche Gräuel dar und attackierte die Religion.
Dummheit und Frömmigkeit sind synonym. Nichts Sündges gibt es und nichts Böses. Was für den einen böse ist, das ist für den anderen gut. Der Mensch kann ohnehin das Gute nicht vertragen. Sähe Wohltat auf ihn aus und Undank wird dir aufgehen.
Ihr Werk hat mich angezogen, sehr interessiert, abgestoßen, erschreckt.
So Ludwig Tieck, der berühmte Romantiker, in seiner Antwort auf das von Grabbe zugesandte Manuskript.
Das Grässliche ist nicht tragisch. Wilder, roher Zynismus ist keine Ironie. Dieser Zynismus, der alles im Menschen tief unter das Tier hinabwirft, an diesem unpoetischen Materialismus leidet ihr Stück auf eine schmerzliche Weise. Es zerstört sich dadurch selbst.
Auch der Dichter Heinrich Heine urteilte zwiespältig.
Wir erkennen das poetische Wild schon am Geruch. aber der Geruch war diesmal zu stark.
Später wurde Heine deutlicher.
Grabbe hat dieselben Plötzlichkeiten, dieselben Naturlaute, womit uns Shakespeare erschreckt, erschüttert, entzückt. Aber alle seine Vorzüge sind verdunkelt durch eine Geschmacklosigkeit, einen Zynismus, eine Ausgelassenheit, die das Tollste und Abscheulichste überbieten, das je ein Gehirn zutage gefördert. Wie Plato den Diogenes sehr treffend einen wahnsinnigen Sokrates nannte, so könnte man unseren Grabbe leider mit doppeltem Rechte einen betrunkenen Shakespeare nennen.
Es ist natürlich auch die persönliche Dichterinszenierung, die bei ihm hapert. Und er war einfach vom Zuschnitt her eher ein Kleinbürger. Sein Weltschmerz war eher alkoholischer Art. Und deswegen ist er, sagen wir mal, zumindest als Dichterperson bei weitem weniger interessant als der Kleist, als aber auch so ein Stürmer und Dränger späteren Datums wie Büchner.
Doch war Grabbes neue, szenisch offene Form zukunftsweisend für das moderne Drama.
Das muss man ganz klar sagen. Er ist ein dramaturgischer Erneuerer des deutschen Theaters, da wirklich zu vergleichen mit Büchner. Auch seine Komödie, Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung fällt in dieses innovative Spektrum hinein, wobei das selbstreflexive Element, dass da der Autor selbst auftaucht, uns zur Bühnenfigur wird und damit im Grunde genommen diese Illusion zerstört, das ist bei Grabbe sogar noch innovativer. Das muss man ganz klar sagen.
Aber wer kommt dort noch mit der Laterne durch den Wald? Oh, schlage der Henker da rein. Das ist der vermaledeite Grabbe. Oder wie man ihn eigentlich nennen sollte, die zwergichte Krabbe, der Verfasser dieses Stücks. Er ist so dumm wie ein Kuhfuß. Schimpft auf alle Schriftsteller und taugt selber nichts. Hat verrenkte Beine, schielende Augen und ein fades Affengesicht.
In der geistig lähmenden Biedermeierzeit wollte zunächst niemand Grabbes Dramen drucken und inszenieren schon gar nicht. Den deutschen Theaterleuten schienen sie unaufführbar. Als das letzte Geld aufgebraucht war, sah sich Grabbe 1827 zur Rückkehr nach Detmold gezwungen. Dort bestand er die Prüfung zum Advokaten und wurde verantwortlich für die Militärgerichtsbarkeit von 1200 Soldaten.
Ich stehe erträglich und verdiene auch erträglich. Aber ich bin nicht glücklich. Ich glaube, hoffe, wünsche, liebe, achte, hasse nicht, sondern verachte nur noch immer alles Gemeine.
Grabbe hat sich in Detmold verborgen, hat aufgehört zu dichten, bis ein Zufall, ein absoluter Zufall dazu geführt hat, dass ein Studienfreund ihn wiedergefunden hat, ihn entdeckt hat und gesagt hat, komm, ich drucke deine Dramen. Und ich gehe von der These aus, dass wenn es diesen Zufall nicht gegeben hätte, wir heute nichts, überhaupt nichts von dem Dichter Grabbe wissen würden.
Christian Dietrich Grabbe, das verkannte Genie, witterte Morgenluft. Im Brotberuf immer schlampiger, stürzte er sich in die Arbeit an neuen Stücken. Vieles blieb Entwurf, so die geplanten Dramen über den französischen Revolutionär Robespierre, den Cäsarmörder Brutus oder Karl den Großen. Doch bestätigte Grabbe seinen Ruf als Theatervisionär, gerade durch die freie Kombination von Elementen verschiedener Epochen. Sein Ziel war es, den wahren Geist der Geschichte zu entschlüsseln. Die wörtliche historische Treue sei da, so Grabbe, nebensächlich.
Man hat nicht verstanden, dass das Aufbrechen der historischen Wahrscheinlichkeit eigentlich eine Technik ist, die sich durch das gesamte dramatische Werk Grabbes zieht. Eben nicht nur durch seine Komödie, in der man sich dann also über diese Unmöglichkeit des deutschen Kleinstaates lustig macht, sondern eben auch bis hin zu Historiendramen, in denen zum Beispiel in der Hermannschlacht die alten Germanen doch sehr stark an die Lipper des 19. Jahrhunderts erinnern.
So der Kölner Literaturwissenschaftler Rolf Füllmann.
Seine Stücke wiederum sind unglaublich modern. Denken Sie zum Beispiel an Napoleon oder die 100 Tage. Das sind Bühnenanweisungen, die in seiner Zeit überhaupt nicht zu verwirklichen waren. Und erst der große Stummfilm, der Historienfilm, der knüpft wieder daran an, an diesen Versuch, aus einer relativen weltanschaulichen Neutralität heraus ein großartiges Historiengemälde an die Wand zu malen.
Grabbe ist ja kein gesellschaftlicher Visionär, das hat ihn alles gar nicht interessiert.
So sein Biograf Jörg Auffenlanger.
Was ihn interessiert hat, ist der Mensch und die Tiefe des Menschen, die Grausigkeit im Menschen. Und ich habe Grabe ja auch genannt, es ist ein Vorläufer des Theaters der Grausamkeit. Arthur hat gesagt, ohne einen Funken Grausamkeit am Boden jedes Stücks ist kein wirkliches Theater möglich. Und das hat er schon sehr, sehr früh vorweggenommen. Und das ist das absolut Moderne.
Nur ein einziges Drama wurde zu Lebzeiten Christian Dietrich Grabbes aufgeführt. Don Juan und Faust, die sinnliche Welt im Konflikt mit der übersinnlichen Welt. Für die Bühnenmusik konnte der Komponist Albert Lortzing gewonnen werden. Einziges Manko, nicht das Berliner Theater wollte die Tragödie inszenieren, sondern nur das Detmolder. Und die Liebe?
Mittlerweile habe ich wieder eine mögliche Braut. Eine gute, gesetzte Person und dabei in der Gelehrsamkeit erfahrener als ich. Auch reicher.
1833 heiratete Christian Dietrich Grabbe nach langem Werben die 10 Jahre ältere Luise Klostermeier. Sein Ziel? Sich häuslich ketten, um ordentlicher zu werden. Nicht unwichtig war auch Luises Erbe. Denn Grabbes finanzielle Unregelmäßigkeiten im Amt waren aufgefallen und er musste seinen Abschied nehmen. Da Luise ihr Geld aber hütete, geriet das Eheleben zum Streit- und Hassdesaster. 1834 ergriff Grabbe die Flucht, erst nach Frankfurt, dann nach Düsseldorf. Doch auch als Journalist und Theaterkritiker scheiterte er.
Grabbe ist umrankt von Geschichten, die ihn verdecken. Sein zerrissenes Leben lang wirkte er daran mit, sich zu verschleiern.
So das Fazit des Journalisten Peter Braun in seinem Buch Dichterhäuser.
Bewahrt haben sich so allenfalls Grabbe Bilder. Grabbe, der angestaunte Erzbohemian, der Außenseiter, der so begnadete wie üble Säufer. Grabbe, der dem Gefühl, wenig wert zu sein, neidisch überheblichen Dünkel entgegensetzte. Heinrich Heine war ihm ein magrer, kleiner, hässlicher Jude, der nie Weiber genossen habe. Rahel Farnhagen schmähte er stinkiges Luder. Bettina von Arnims Goethes Briefwechsel mit einem Kinde hieß er Katzenpisse, Goethe einen Flachkopf und Lump.
Grabbe trank, weil er sterben wollte, so die Diagnose von Heinrich Heine. Doch war das nur die halbe Wahrheit. Der Dramatiker litt auch an Rückenmarkschwindsucht, einer späten Erscheinungsform der Geschlechtskrankheit Syphilis. Nach seiner Rückkehr ins heimische Detmold starb der 35-Jährige am 12. September 1836 in den Armen seiner Mutter. Denn mit seiner Ehefrau Luise hatte er sich nicht mehr versöhnt. Erst die freien Bühnen des Naturalismus mit ihren neuen Möglichkeiten entdeckten Ende des 19. Jahrhunderts Grabbes Werk. Doch seine Rezeption blieb von großen Brüchen gekennzeichnet. Dr. Rolf Hüllmann von der Universität zu Köln.
Man denke zum Beispiel an die Grabbe-Euphorie in der Nazizeit in den 30er Jahren. Das ist sicherlich etwas, was die Rezeption seines Werkes nicht erleichtert hat, aber auch da muss man sagen, da hat er bekanntere Schicksalsgenossen. Denken Sie zum Beispiel an Kleist.
Die Nazis vereinnahmten Grabbes Drama die Hermannsschlacht für ihre Propaganda und kürten den Dichter zum völkischen Seher. Mit diesem Ruf hatte er es im Nachkriegsdeutschland lange schwer. Heute aber gelten die sperrigen Stücke des Detmolder Bürgerschrecks, zuletzt inszeniert 2009 von der neuen Bühne Senftenberg, wieder als Herausforderung.
Die Liebe ist versteckter Eigennutz. Großmut ist spekulierende Heuchelei. Mitleid ist schwächliche Empfindsamkeit. Und wenn auch jemand wirklich Gutes tut, so tut er es, weil das Gute leichter als das Böse ist. Die Religion der Hölle. Ah, sie passt für diese Erde.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Christian Dietrich Grabbe, der heute vor 175 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.